Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch auch heute einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Was läuft nachhaltig schief am Bau? So lautet der Titel dieser Episode. Und es geht hier nicht um Baufusch oder Schwarzarbeit oder so, sondern natürlich um nachhaltiges Bauen, um eine nachhaltige Bauwirtschaft. Bis dato ist der Carbon Footprint der Bauwirtschaft gewaltig. Alleine die Herstellung von Zement ist für ca. 8% der jährlichen weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Stellt euch mal vor, wenn Zement ein Staat wäre, also dieses Zementland wäre die Nation mit der dritthöchsten Emission weltweit. Die Aussicht? Allein in Deutschland ist der Bedarf an weiteren Häusern und Wohnungen in den nächsten Jahren gewaltig. So fehlen bis 2035 zum Beispiel über 230.000 Pflegeplätze. Und auch der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen sollen in Deutschland bei bis zu, je nach Studie, 2 Millionen Einheiten liegen. Steigende Bevölkerungszahlen in Deutschland, steigende Bevölkerungszahlen in der Welt, immer mehr ältere Menschen. Naja, und dann gibt es ja auch noch die Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen signifikant zu reduzieren, wollen wir doch das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Das klingt nach einem dicken, gordischen Knoten. Und guter Rat ist da teuer und gute Beispiele sind da teuer. Ein gutes Beispiel hat mein heutiger Gast nämlich heute mitgebracht. Das ist Manfred Josef Hampel. Manfred Josef Hampel ist gelernter Fensterbauer, seit vielen Jahrzehnten im Grunde genommen am Bau schon aktiv. Er kennt sich aus, er hat ein Gegenmodell entwickelt, die Citybox Solar. Er nennt es gar nicht Haus, er nennt es Ökosystem. Und was es damit auf sich hat, darüber reden wir heute. Wir reden über alternative Baustoffe, wir reden über eine alternative Energieversorgung in dem Haus, über das autarke Haus und wir reden natürlich auch über die Kosten dieses Ökosystems. Also viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Herzlich willkommen, Manfred Josef Hampel.
Ja, hallo.
Meine erste Frage, und das ist auch die Überschrift dieser Episode: Was läuft nachhaltig schief am Bau? Die Bauwirtschaft ist, haben wir in den Vorgesprächen schon gesagt, für einen Großteil der weltweiten Klimagas- und Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und gerade auch in Anbetracht einer zunehmenden Weltbevölkerung, jetzt sind wir irgendwas zwischen 7,7, 7,8 Milliarden, die Prognosen gehen auf 10 Milliarden. Das heißt, wir haben mit zunehmendem Wohlstand zunehmend Menschen zu versorgen. Und jeder Mensch möchte auch ein Dach über dem Kopf haben. Da muss was grundlegend geändert werden. Fangen wir doch erstmal damit an. Was läuft denn schief gerade, Herr Hampel?
Ach du, das wäre ein Thema, da würde die Sendezeit eines Podcasts extrem nach oben steigen lassen und auch sprengen.
Das glaube ich. Dann machen wir es in 5 Sätzen erstmal. Es geht ja einfach um plakativ einzusteigen.
Also vielleicht das Erste, was nachhaltig schiefläuft, ist schon mal die Verwendung der Materialien. Wir haben irgendwie uns so daran gewöhnt, dass man mit Sand und dem billigsten Klebzeug der Welt, nämlich mit Zement, entweder gebrannte Ziegeln zusammenkleben oder daraus eine Masse machen, die sich Beton nennt und mit Stahl bewährt, dann irgendwelche Baukubusse damit angefertigt werden, ohne dabei darüber nachzudenken, was man denn noch besser als Material nehmen könnte, was nachhaltiger wäre, beispielsweise Holz, was ja auch sehr beliebt ist teilweise. Aber gerade, weil wir eben über Bayern gesprochen haben, in Bayern ist wohl der Ziegel nie tot zu kriegen, so wie das aussieht. Und Beton ist auch, und das wissen die wenigsten, mit 5% an der gesamten CO2-Belastung weltweit zuständig. Und alleine deshalb wäre schon gut, dort Alternativen zu finden. Das ist die eine Seite, also die Materialseite. Das andere ist, die Baubranche ist nicht in der Lage, scheinbar nicht in der Lage, sich fortzuführen in der Evolution in die heutige Zeit hinein. Also Stichwort Digitalisierung In fast jeder Bauzeitschrift oder aus der Branche hört man ständig dieses Wort Digitalisierung. Und wenn man dann mal so genau nachfragt, ein Bauunternehmer fragt, und hast du deinen Betrieb schon digitalisiert? Dann sagt er, ja, wir können unsere Rechnungen schon über einen PC ausdrucken. Und wissen eigentlich überhaupt nicht, was die Digitalisierung ganzheitlich gesehen für die Baubranche eigentlich überhaupt darstellt. Das andere ist dann auch die Finanzierung oder die Kostenbildung. Das ist zu einem richtigen großen Ärgernis, aber auch zu einem, sagen wir, großen Problem geworden, weil die meisten Leute können sich die Kosten fürs Wohnen kaum noch leisten. Die sind gegenüber den anderen Lebenshaltungskosten so extrem gestiegen. Und das ist egal, ob man bauen will mit überhöhten Baukosten, ob man mieten will mit exorbitanten Mieten oder ob man irgendwie eine Wohnung kaufen will mit Quadratmeterpreisen, die jetzt aktuell hier in München bei 9.000 Euro liegen. Und da fragt man sich, für was? Für ein bisschen Beton mit Bewehrung in einen Kubus verwandelt und noch nicht mal groß ausgestattet, so viel Geld zu bezahlen, da fehlt irgendwo der Gegenwert. Und das alles zusammengenommen ist für die Branche eigentlich ein Armutszeugnis. Und obwohl da viele kluge Köpfe drin sind, macht es den Anschein, als wenn die ganze Branche in einem Art Dornröschenschlaf liegt. Und ich versuche häufig, so einen Weckruf zu starten. Und wenn ich dann von manchmal Professoren oder von gut ausgebildeten Leuten, die in der Branche sind, dann auch noch angegriffen werde, dass ich das vielleicht nicht richtig beurteilen könnte, dann muss ich meinen Kopf gleich nochmal schütteln und sagen, Mann, Leute, habt ihr falsch verstanden? Das Bauen und Wohnen ist ein Teil des Lebens und es muss für alle einmal bezahlbar sein und es muss auch mit der Zeit mitgehen können. Wir können nicht die Umwelt zerstören und dann noch zu viel Geld aufwenden müssen, um schlecht zu wohnen. Also dabei geht hier alles viel besser.
Wenn Sie jetzt derjenige sind, der das Dornröschen wachküsst in diesem Fall. Und dann können wir jetzt mal auf diese drei großen Probleme, Sie haben es gerade eben gesagt, das sind die Materialien, die Digitalisierung oder das Verständnis für eine digitale Bauwirtschaft und die Aufwandsfinanzierung, die Kostenfinanzierung. Wenn wir auf den ersten Punkt eingehen im Bereich der Materialien, Sie haben es gerade schon angerissen, das sind natürlich primär Zement, Beton, die unwahrscheinlich ressourcenintensiv sind in der Herstellung und es fehlen am Markt flächendeckende Ersatzstoffe oder eine grünere Beton- oder Zementproduktion. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht? Was gibt es für Alternativen, beziehungsweise wie lassen sich die bisherigen Materialien ressourceneffizienter einsetzen?
Naja, vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Wenn man die Materialien, die wir heute hauptsächlich dann auch gebrauchen, mal genauer anschauen, dann stellen wir ganz schnell fest, dass, wie das eben schon erwähnte, Umweltbewusstsein ja gewachsen ist und man Stoffe teilweise nicht mehr einsetzen kann. Also 5% für die Betonherstellung heißt ja doppelt so viel wie für den gesamten Flugverkehr, zivil und auch militärisch. Und wenn man sich das denkt, wir diskutieren darüber, ob wir noch mal überhaupt in die Karibik in Urlaub fliegen können. Und das ist so ein minimaler Anteil gegenüber Betonnutzung zum Beispiel. Und das andere ist auch das andere wichtigste Grundmaterial, Rohstoff, ist ja Sand. Und auch Sand ist mittlerweile knapp geworden. Wir dürfen da nicht an Wüstensand denken. Das sind, einfach gesagt, unter dem Mikroskop geschaut, sind das runde Körner. Die eignen sich überhaupt nicht für Betonherstellung. Da müssen die Körner eckig sein und gebrochen sein. Und genau diese Art von Sand ist schon extrem knapp geworden. Also das heißt, es geht gar nicht darum, ob wir uns entscheiden für das eine oder andere, sondern es geht darum, auch festzustellen, dass das eine überhaupt gar keine Zukunft mehr hat, aus moralischen Gründen, die wir schon gesagt haben, aber auch aufgrund der Materialenge, die jetzt kommen wird. Und Sand wird extrem teuer werden und es ist diese ganzen Preisvorteile werden wegfallen und am Ende ist auch überhaupt nicht genügend da. So, jetzt kommen wir natürlich dazu, was kann man denn anders machen? Also ich habe eben schon mal kurz Holz erwähnt. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Wie das bekannt ist, man lässt einen Baum einfach wachsen, er versorgt sich von selbst und am Ende steht ein stattlicher Wald da, aus dem man natürlich sehr schön die Rohstoffe fürs Bauen auch nehmen kann. In einigen Ländern ist das Bauen mit Holz ja auch ganz normal und üblich. In Deutschland ist der Anteil nicht so hoch, wie er sein könnte. Aber mal einfach gesagt, hat Holz heute ganz viele, viele Vorteile und deshalb darf man das nicht vernachlässigen. Einerseits ist ja Holz auch ein CO2-Speicher. Praktisch, wenn ein Baum heranwächst, lagert sich CO2 darin ab. Und die Citybox beispielsweise, wo wir später noch drauf kommen werden, darin sind 30 Kubikmeter bzw. 30 Tonnen Holz verbaut, was auch gleichzeitig dann die gleiche Menge an CO2 einschließt und der Umwelt entzieht und deshalb auch in unserer Umweltbilanz eigentlich als positiv gerechnet werden kann. Wenn ich dann das ganze Haus noch weiter sehe mit allen Materialien, und das sind natürlich auch elektronische Bauteile, aber auch Fenster, Glas, Metall und so weiter auch verbaut, dann haben die ja auch alle CO2-Bilanzen. Aber bei dieser Citybox ist es schön, dass wir mit minus CO2-Dämmmaterialien, das ist aus Biokohlenstoffen, ein neuer Stoff, den vor allen Dingen ein Partner von uns entwickelt hat und wir jetzt gemeinsam Wanddämmungen damit herstellen, dann hat man praktisch mit dem gesamten Bau des Gebäudes am Ende eine positive CO2-Bilanz, was mit einem anderen Bau überhaupt nicht möglich wäre, weil ja jeder Transport eines Möbelstücks und jeder Hochofen, der ein Metall erzeugt, was im Haus dann letztendlich verwendet wird, muss ja in diese Bilanz mit eingerechnet werden. Und wenn ich jetzt auch noch wie bei der Citybox diesen glücklichen Zustand habe, dass sobald man drin wohnt, eigentlich überhaupt kein CO2 anfällt, weder für Heizen noch für irgendwas anderes, dann sieht man, dass wir dort genau auf dem richtigen Weg sind.
Mhm. Dazu kommen wir später noch. Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Wir waren bei Holz als alternative Baustoffe. Was gibt's denn dann noch?
Ja, es gibt die ganzen Holzverbundstoffe auch natürlich. Also das, was man praktisch im Fertighausbau hauptsächlich verwendet. Und man kann natürlich auch mit Mineralien arbeiten. Ich habe gerade erwähnt, es gibt ganz neue Ideen auch, wie diese Biokohlenstoffe, die hervorragend geeignet sind, in verschiedenen Arten am Bau zu verwenden. Wir können das sowohl für Gehäuse von Aggregaten, wir arbeiten gerade an einer neuen Heizung und die brauchen natürlich auch ein neues Gehäuse. Und dieses Gehäuse wird nicht in Blech sein und natürlich auch nicht in Holz. Es wird ein Druckguss sein von einem Biokohlenstoff. Es sieht so ähnlich aus wie Kunststoff, ist aber kein Kunststoff, weil es rein aus Biomaterialien geschaffen wird. Zum Beispiel sind da Holzabfälle drin, Pflanzkohle, also verbrannte Pflanzen in dem Sinn, oder Nussschalen, alles, was so an Industrieabfällen in der Industrie anfällt, auch in der Nahrungsmittelindustrie. Das würde ja sonst einfach nur verrotten, auf Müll halten und dabei beim Verrotten dieses CO2, was in ihm steckt, freisetzen. Also es würde uns belasten und wir können das in neue Produkte verarbeiten. Und vor allen Dingen mengenmäßig haben wir ja am Bau sehr viele Mengen an Dämmmaterialien. Also wenn so ein Einfamilienhaus gebaut wird, da wundert man sich, da kommen also zwei LKWs mit Hänger an und laden erstmal bergeweise, was weiß ich, Styropor, irgendwelche anderen Dämmmaterialien, festere, weichere raus und dann am Ende kommt noch Schaum dazu, wo die Fenster eingeschäumt werden mit Polyurethan und chemischen Zusatzstoffen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber wenn man jetzt diese neuen Möglichkeiten sieht, da haben wir ja praktisch reines CO2 und das wird mit einem Additiv halt zu einem Schaum gemacht und dieser Schaum hält so lange, das Gebäude hält und wenn jetzt am Ende der Lebenszeit das Haus aus irgendeinem Grund abgerissen würde, dann kann man diese Dämmmaterialien einfach in einen Schredder stecken und tut praktisch die geschredderten Teile bis Mehl oder kleine Stücke, kann man in den Garten streuen oder im Feld einbringen, weil es ist ja CO2 und unsere Pflanzen wachsen von CO2, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann wird es genau wieder zu dem, was es ursprünglich war. Und das ist der absolut saubere Kreislauf, den wir ja am liebsten haben in unserer Umweltdenkweise. Also es ist praktisch dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip in hundertprozentig sauberer Weise. Und da sind wir alle stolz drauf, dass wir schon so weit sind heute.
Was ist denn mit dem Recycling bestehender Betonarten oder Zementarten? Ich denke, dass jetzt im Vergleich, Sie werden mir das bestimmt gleich aus dem Mund ziehen, aber so ein hinkender Vergleich, PET-Flaschen zum Beispiel, also die ja dann irgendwo auch recycelt werden können. Im Glasflaschenbereich haben wir es ja mitunter auch schon, dass Glas eingeschmolzen wird und dann wieder quasi dann wieder zu neuen Flaschen geformt werden. Ist das im Gebäudebereich eigentlich auch möglich?
Eigentlich nicht möglich schon. Natürlich wird auch Beton auch geschreddert und wird dann fast bei sich als Schüttmaterial oder in Beimischungen wiederverwandt. Aber das ist leider aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Baumaterialien bei dem Abriss eines Gebäudes gar nicht leicht zu trennen. Und so ist der Bauschutt mengenmäßig der größte Abfallberg der Welt überhaupt. Und das nicht wenig mehr, sondern extrem vervielfacht gegenüber allen anderen Sachen, die zu Müll und Abfall werden. Und das ist eine richtige Belastung, was wir ja so, wenn wir die Branche nicht genau kennen, nicht mitbekommt, das ist, dass es auch gar keine Lagerstätten mehr gibt. Also in Deutschland gibt es nur noch einen kleinen Teil der Lagerstätten für Bauschutt, wie wir noch vor 20 Jahren hatten. Und das wird zunehmend auch ein Problem und auch ein teures Problem, weil man muss immer mehr dafür zahlen, wenn man sich einen Muldenkipper kommen lässt, wo man so einen Bauschutt reinbringt und der ist nicht getrennt, dann ist das eine echt große Kostenfalle, wenn man sie vorher nicht genau bemessen hat.
Was ist denn das Problem, das zu trennen? Also liegt das an den Verbundstoffen? Also in dem Fall, dass ich dann irgendwie, ich habe eine Wand, die ist dann aus Beton gefertigt so und dann klebe ich da irgendwas drauf, eine Dämmung oder sowas. Und dann auf der anderen Seite ein Eimer Farbe oder so. Und dann sorgt das dafür, dass quasi das gesamte Teil, was dann neu entsteht, also die Wand inklusive Dämmung und Farbe, eigentlich Sondermüll ist und sich so nicht mehr trennen lässt. Ist das das Problem?
Ja, das ist das Hauptproblem. Schauen Sie doch, wenn Sie ein Haus abreißen, dann ist das ja nicht, sind das nicht fünf Häufchen. Auf dem einen Haufen ist Sand und Stein, auf dem anderen ist Polyurethan oder Dämmstoffe. Das geht einfach nicht. Das sind zu viele gefährliche Materialien auch dazwischen. Alleine fast auf allem ist am Ende irgendeine Farbe drauf. Das sind manchmal ungefährliche Dispersionslacke, aber das sind manchmal auch sehr gefährliche Inhaltsstoffe drin, Holzschutzmittel und so weiter. Und sie haben praktisch ein Gemisch aus gefährlichen mit ungefährlichen Materialien. Aber weil heute die Arbeitszeit so teuer ist, können sie dann nicht jetzt 10 Leute hinschicken und sagen, so, jetzt trennt mal bitte diese Materialien, die würden wahrscheinlich einen ganzen Monat brauchen, um am Ende ein sauberes Recycling haben zu können und um den Sondermüll dann auch einigermaßen sozusagen rauszufiltern. Und weil das so ist, wird das alles auf einen Haufen geworfen. Und die Bauschuttgebühren sind meines Erachtens noch viel zu gering. Sie sind schon hoch, aber noch viel zu gering, dass man da eine Änderung der Denkweise bekommen würde. Und ich persönlich habe auch meine Zweifel daran, dass das Bewusstsein schnell genug wächst, dass wir hier vor der nächsten Müllkatastrophe sozusagen noch eine Änderung in unserem Bewusstsein, in unserer Denkweise in der Branche hinbekommen, wenn die Digitalisierung, die so viele Vorteile bringt, schon nicht Fuß fassen kann. Wie sollen dann so Fehler ausgemerzt werden, die noch nicht teuer genug sind und deshalb immer noch akzeptiert und geschluckt werden.
Ja, dabei ist das Potenzial ja durchaus da. Also in der Vorbereitung habe ich mich ein bisschen eingelesen, das Potenzial in der Baubranche für Energieeinsparungen liegt gemäß Bericht des, muss kurz gucken, 5. Sachstandsbericht des IPCCs, also des Weltklimarats der Vereinten Nationen, da liegt das Potenzial der Energieeinsparung zwischen 50-90%. Und letztendlich, wir kommen jetzt von den Baustoffen dann zu der Energie auch, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein anderes Feld, aber letztendlich ist dort, wo Potenzial da ist, ja auch Potenzial für marktfähige Geschäftsmodelle. Warum passiert da eigentlich nichts?
Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil wenn man auf diesen Gebieten genauso clever wäre wie auf anderen vielleicht IT-Gebieten, dann könnte man dort erkennen, dass es so ist, dass man in der Zukunft sein Geld nicht mehr mit den gleichen Sachen macht, wie man das bis jetzt gemacht hat. Und die richtig guten Branchen, also die Branchen, die richtig erfolgreich werden können, ist auch nach meiner Meinung bei aller Kritik auch die Baubranche. Weil wir werden immer mehr Menschen. Der Anspruch an Wohnqualität wächst in allen Ländern. Und das ist ein Trillionenmarkt. Das hat, wenn man heute sagt, die größten Firmen sind Apple, Amazon, Microsoft und so weiter, Google, dann sind das kleine Mini-Unternehmen, wenn man die Baubranche zusammenfassen würde. Weil da geht es nicht darum, mal wie bei Apple, glaube ich, mittlerweile über 1 Milliarde iPhones zu bauen, die dann vielleicht 1.000 Euro das Stück kosten. Hier geht es darum, dass wir mehrere Milliarden Wohneinheiten zu bauen haben in den nächsten 20 Jahren. Und die potenziert oder mal genommen zu den Durchschnittssummen, die ein Gebäude kostet, statt ein iPhone, jetzt nochmal in diesem krassen Vergleich, da sieht man sehr schnell, dass das ein riesiges Potenzial ist. Und ich meine, was dieses Potenzial ausmacht oder den Markt dafür zu gewinnen, das ist doch nicht, dass man so weitermacht wie bisher, weil das macht die Leute kaputt und Leute, die kaputt sind, können keine Miete mehr zahlen. Also dann nützt das ganze Bauen nichts. Also wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Also Häuser, die vielleicht, sagen wir, nicht mehr als 200.000 Euro in Deutschland kosten würden, wäre ein guter Ansatz, die gleichzeitig aber dann auch die ganze Energie von selbst erzeugen können, also keine Nebenkosten noch erzeugen. Und mit diesem Baustein könnte man die ganze Welt und das ganze Klima retten, alleine mit dem Wohnen, weil das ja schon über 50% des CO2-Aufkommens ausmacht mit allen seinen Bestandteilen. Und da sehe ich die große Chance, wenn Firmen sich heute darauf konzentrieren, diesen Bedarf in den Fokus zu nehmen, dann sind sie Teil dieses riesigen Marktes, der da noch kommen wird. Und ich kann nur allen anderen sagen, die nicht bereit sind, diese Veränderung zu machen, die werden genauso untergehen wie die großen deutschen Automobilfirmen, wenn sie nicht in der Lage sind, sich auf die Elektromobilität einzustellen.
Spätestens dann, wenn man aus der Politik heraus von einer, naja, Grenzkostenbetrachtung zu einer Vollkostenbetrachtung kommt. Also quasi alle zur Herstellung eines Produktes verursachten Aufwände in den Produktpreis mit einbezieht. Das ist bis jetzt ja noch nicht der Fall. Im Bereich der Baubranche wird das bedeuten, dass im Grunde genommen die bisherigen Verbundstoffe wie Zement, Beton, Kleber einfach deutlich teurer werden und das Bauen deutlich teurer im Allgemeinen wird und die Kosten so steigen, dass man es eigentlich kaum mehr finanziert bekommt und natürlich alternative, günstigere Verfahren an die Tagesordnung treten müssen, richtig?
Meiner Meinung nach müssen wir in der Baubranche auf ein ganz anderes Level, auch der Produktion. Also ich glaube, die Baubranche wird in vielleicht in 20 Jahren mehr der Automobilbranche gleichen als der traditionellen Baubranche. Da werden Häuser an Fließbändern gebaut werden, wird viel mehr systematisiert. Da werden auch die Montageverfahren vereinfacht. Und auch die Fehlerhäufigkeit extrem heruntergefahren durch Vorfertigung. Weil das ist doch klar, wenn ich ein Haus am Fließband produziere und habe dann am Ende 3-4 Teile, die nur noch auf der Baustelle zusammengesetzt werden, dann ist die Fehlerhäufigkeit nicht so hoch, als wenn ich irgendwo in einem schlammigen Baugrundstück mit dem Bagger beginne und dann laufen da, sagen wir mal, 100 oder 150 Bauarbeiter und Handwerker durch, 2 Jahre lang vielleicht bei Schnee und Kälte im Sommer wie im Winter und so weiter. Und jedes Gewerk tut praktisch seine Arbeit machen und jedes weitere Gewerk schließt sich dem an. Und am Ende, das wissen wir ja heute schon, haben die Gerichte schon so viel zu tun mit Unstimmigkeiten im Bauablauf und mit großen Mängeln, die heute sogar Gebäude fast wertlos machen, weil ein kleiner Fehler, könnte man sagen, im Gesamtsystem stattgefunden hat, der sich aber so stark auswirkt, dass zum Beispiel eine Dämmung nicht mehr funktioniert oder irgendwo Ungeziefer, Schimmel oder was entstehen kann, weil eine Fuge nicht abgedichtet wurde. Aber diese Fuge ist so weit im Bauvorhaben verdeckt durch die anderen Gewerke, dass es fast unmöglich ist, diesen Mangel zu beheben. Und da werden wir uns noch ganz schön umschauen müssen und wir werden gezwungen sein. Es wird nicht eine Sache des Wollens sein, dass wir uns ändern, sondern eine Sache des Müssens.
Ich sitze ja jetzt hier vor Manfred Josef Hampels und so bin ich ja auch auf Sie gestoßen. Sie haben ja Lösungen, zumindest arbeiten Sie an Lösungen wie modulares, klimaneutrales, eigenautarkes Wohnen, Bauen möglich ist. Und da würde ich jetzt gerne in der zweiten Hälfte dieses Podcasts drauf kommen, auf die Citybox Solar. Es steht in Memmingen ein Prototyp bereits, der auf Ihrer Website zu sehen ist. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Insofern haben wir jetzt die Aufgabe, diesen Prototypen in einem Podcast einfach mal so ein bisschen zu beschreiben. Was ist an diesem Gebäude alles anders? Das ist natürlich eine ganze Menge. Lassen Sie uns mal erstmal vorgehen. Was ist in den Baumaterialien anders?
Vielleicht ein Satz vorweg, weil ich immer wieder gefragt wird, was ist die Citybox? Beste Antwort ist, die Citybox ist kein Haus. Sie ist ein ganzes Ökosystem. Also das tut sehr genau beschreiben, dass da ein ganz anderes Denkprinzip dahinter steckt. Und das beginnt natürlich mit den Baumaterialien, ist doch ganz klar. Aber die Baumaterialien sind nur ein kleiner Teil dieses Organismus. Also wie bei einem Körper, wo die verschiedenen Organe zusammenwirken und ein Leben erst ermöglichen, ist es auch bei einem Gebäude, was organisch ist oder ein Ökosystem ist, wichtig, dass die verschiedenen Organe miteinander sehr verzahnt und gesund zusammenarbeiten, damit das Leben eines solchen Gebäudes, wenn man es so sagen darf, überhaupt ermöglicht wird.
Dann kommen wir doch zuerst zum Organbaumaterialien können ja dann Organ für Organ durchgehen. Aber es ist sicherlich ein lebenserhaltendes oder lebenswichtiges Organ für ein Ökosystem, in diesem Fall eines immobilen Ökosystems. Gehen wir mal drauf ein. Was machen Sie da anders?
Dass 30 Tonnen Holz verbaut sind, haben wir schon gesagt. Und eine Besonderheit sind sicher die Wandaufbauten. Und nicht umsonst heißt das Gebäude City Box, weil eine Box ist was, wo rundum praktisch gleiche Wände hat. Also der Boden, die Wände und auch die Decke sind auch bei der City Box, sind in einem Prinzip gebaut. Also das heißt, was ganz anders ist bei normalen Gebäuden. Normalerweise werden die Wände anders gedämmt als der Boden und das Dach oder die Decke anders gedämmt als bei einem traditionellen Gebäude. Jetzt ist es so, dass eine Wand, erstmal also die Wand an sich, konstruktiv aufgebaut ist in verschiedenen Schichten. Und bei der Citybox ist sie so aufgebaut, dass sie symmetrisch sozusagen in beiden Richtungen gleich funktioniert. Und deshalb sind die Wandaufbauten auch exakt symmetrisch aufgebaut. Also zuerst kommt immer eine Hülle aus einem Magnesiumoxid. Das ist ein sehr günstiges und sehr vielversprechendes Baumaterial, was wir hier in Europa gar nicht so kennen, aber in Asien und Amerika ist es sehr bekannt. Und für manche klingt das so ein bisschen wie Chemie, aber das ist ein ganz natürliches Material. Magnesium nehmen zum Beispiel schwangere Frauen als Tabletten ein, damit sagen wir, der Knochenbau des Fötus gefördert wird. Oder es hat auch andere gute Eigenschaften. Chemisch gesehen ist der Schmelzpunkt erst bei 2800 Grad. Das heißt, es verträgt auch Hitze, Flammen und so weiter. Es macht das Gebäude brandsicher. Und eine solche Schicht beginnt sowohl innen als auch außen, weil wir sagen, es ist ja symmetrisch. Danach kommt eine Dämmschicht, die wir jetzt mit dem neuesten Material, was in dem Gebäude in Memmingen noch nicht verbaut ist, aber was wir ab sofort zur Verfügung haben, das sind diese sogenannten Biokohlenstoffe, wo ich eben schon mal einen Hinweis gegeben habe. Das ist also unsere Dämmebene. Diese Dämmebene ist ja auch schon einmal durch den Magnesiumoxidschutz schon mal, sagen wir, nicht beim Brand, nicht den reinen Flammen ausgesetzt. Und weil es ja auch ein CO2 ist, was schon so ähnlich wie bei der Herstellung, wird das so ähnlich wie bei Aktivkohle, beziehungsweise wie diese Grillkohle praktisch, ja, unter Ausschluss von Sauerstoff hergestellt und lässt sich dadurch ganz schwer nochmal in Reaktion versetzen. Und dann kommt in der Mitte noch in der Wand noch so eine Art Temperaturpufferspeicher. Und jetzt ist die Wand, sagen wir, konstruktiv fertig. Und wenn man jetzt weiter den Wandaufbau in der Fassade anschaut, dann wird die Fassade, muss nicht, aber wird dann nochmal mit einer Schicht versehen, die jetzt in der Lage ist, die Wärme abzutransportieren. Und das in zwei verschiedenen, grundsätzlich unterschiedlichen Prinzipien. Wir haben einmal einen Wandaufbau, der macht dann sowas wie Kanäle und Hohlräume, die in der Lage sind, die aufsteigende Luft, also die durch Sonneneinstrahlung, wird die Wand erwärmt, das auch im Winter. Und die dahinterliegende Luft beginnt dann aufzusteigen, weil kalte Luft ist schwerer als warme Luft. Deshalb steigt die automatisch nach oben und wir können sie dann oben hernehmen und vorgewärmt sozusagen in der Wärmepumpe zu warmen Wasser, Brauchwasser oder auch Heizungswasser transformieren.
Das ist die Außenwand quasi, ne? Also das ist jetzt nicht im Innenbereich, das ist die Außenwand, die Sonne knallt auf die Wand, da entsteht Wärme, oft richtig, richtig hohe Wärmetemperaturen sind das, auch wenn das so gemeinhin sind, die Lufttemperaturen, sagen wir mal irgendwann bei 15 Grad, kann in der Wand doch deutlich höhere Temperaturen entstehen, derer man sich auch die Energie zunutze machen kann, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich kann ein Beispiel geben, weil ich gerade erst vorgestern eine Messung gemacht habe. Mhm. Da hatten wir einen gefrorenen Boden, also die Wiese war deutlich weiß. Sie hatte eine Temperatur von ungefähr minus 1 Grad und die Wand hatte 40 Grad.
40 Grad, also 40 Grad Temperaturunterschied.
Ja, und auf dem Dach hatten wir sogar 50 Grad, weil die noch mehr zur Sonne geneigt ist, das Dach. Und wir zurzeit auch die Dachterrasse wie ein Wintergarten geschlossen haben, erreichen wir diese Temperaturen. Wenn da jetzt zum Beispiel Luft dahinter ist, dann führt das dazu, dass sich die Luft natürlich erwärmt. Vielleicht nicht ganz auf 40 Grad, aber sagen wir 30 Grad werden es dann schon. Und mit denen kann man dann schon richtig was anfangen. Weil im Inneren des Gebäudes, die Heizung funktioniert mit einer sogenannten Klimadecke. Die braucht immer nur 3 bis 5 Grad wärmer zu sein als die Temperatur, die man erreichen will, beziehungsweise 3 bis 5 Grad kälter im Sommer, wenn man kühlen will. Und das heißt, wir haben hier nicht mit Hochtemperaturheizungen zu tun, sondern mit größter Materialschonung und dem einfachsten und natürlichsten Wärmetauscher, nämlich Wasser. Wasser kann immerhin 1450 Kilowattstunden pro Kubikmeter speichern. Also es ist der einfachste, billigste Wärmespeicher, den es gibt. Und das macht man sich einfach zunutze in einem solchen Haus. Und so kann man praktisch von der Sonne, die ja das gerechteste Gut bei uns, die scheint genauso auf das Nachbargebäude, was aus Ziegeln gemauert ist und dann noch eine Wärmedämmung hat. Und diese Wärme kommt bei dem Ziegelhaus gerade mal durch den Putz bis zur Wärmedämmschicht. Und nachts kühlt sich das wieder ab und innen ist gar nichts angekommen und man musste Öl verbrennen, beziehungsweise andere Brennstoffe. Und hier bei der Citybox ist diese Wärme über einen Pufferspeicher gespeichert, also zuerst nach innen transportiert, dann gespeichert. Und so kann es dann bei so einem Tag, wie wir vorgestern hatten, ich bin sicher, dass heute, wenn man jetzt so sagen würde, die Kilokalorien Wärme, die vorgestern an die Hauswand kamen, die sind jetzt innen drin und man kann bei 21 bis 22 Grad jetzt da sehr schön drin leben, ohne dass man einen Cent für Heizung ausgibt und 400 Liter Duschwasser, also locker, um 2 bis 3 Stunden zu duschen, sind auch noch vorhanden.
Sie haben die Wand erklärt anhand der Baumaterialien. Das war, also der Wand, Baumaterialien ist ein Organ. Dann habe ich so ein bisschen rausgehört, dass die Photovoltaik natürlich auch ein ganz wesentliches Organ ist in diesem Fall. Bei der Citybox, bei den Prototypen, ist das Dach voll mit Photovoltaik und ich glaube 2 der 4 Außenwände oder 3 der 4 Außenwände. Ein weiteres Organ, wenn ich das rausgehört habe, ist quasi der Bereich der Wärmepumpen beziehungsweise der Wasserhaushalt um das Haus herum. Ist das richtig?
Ja, da muss man ein bisschen umdenken. Also das ist wie so ein kleiner Paradigmawechsel, den man da machen muss. Normalerweise betrachtet man die PV-Anlage als eigenes System, die Heizung als eigenes System, die Wärmepumpe als eigenes System. Aber wir haben gerade in diesem Bereich gesehen, dass sich große Synergien schaffen lassen, wenn man die Sachen in einem Gedanken löst. Und jetzt, das Dach ist sicher alleine schon von der Form her eine Weltneuheit. Es gab noch nie ein ganz gläsernes Walmdach. Es gab auch noch nie ein Dach, was zu 100% Solarzellen auf einem Walmdach ermöglicht hätte. Normalerweise, wenn man ein Walmdach hat, dann macht man da so eine Reihe Solarzellen drauf, darüber vielleicht noch 2 Kollektoren und dann hat man vielleicht maximal 30% des gesamten Daches energetisch genutzt. Aber bei der Citybox sind das 100%, eigentlich 200%. Das erkläre ich gerade, weil 100% der Fläche sind ja sichtbar PV-Zellen. Und unter den, was jetzt nicht direkt sichtbar ist, sind ja nochmal 100% Wärmetauscher. Deshalb ist das eigentlich ein 200% Dach. Und jetzt gibt es schöne Abhängigkeiten, die man synergetisch nutzen kann. Also einmal ist eine Weisheit, die jeder aus der Branche kennt, dass eine Solarzelle, je heißer sie wird, desto mehr an Wirkungsgrad verliert. Und so kann es sein, dass im Sommer, wenn die Sonne so richtig runterknallt, dass wir zwar theoretisch einen hohen Ertrag am Peakwert haben könnten, aber durch die Hitze 50% des Wirkungsgrades verschwunden sind. Jetzt haben wir uns gesagt, wir wollen das nicht. Wenn die Sonne schon scheint, wollen wir auch 100% am liebsten haben. Also was können wir tun, wenn es zu heiß wird? Ganz einfach, wir kühlen die Solarzellen. Und als wir das überlegt haben, haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem heißen Kühlwasser? Das muss ja irgendwo hin. Und dann haben wir gesagt, ja, logisch, wir brauchen es doch für Dusche, wir brauchen es für Spülmaschine, Waschmaschine, Küche, Handwaschbecken. Überall brauchen wir das warme Brauchwasser. Und im Winter müssen wir auch heizen. Und so ist dann leicht die Idee entstanden, dass wir praktisch dieses heiße Kühlwasser verbrauchen im Haus. Und jetzt im Sommer beispielsweise über Nacht haben wir zu viel warmes Wasser am Ende des Tages. Pumpen wir dieses heiße Wasser durch das Dach, das ist ja vollkommen freistehend, und zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens sind viele Stunden, wo dieses warme bis heiße Wasser durch das Dach fließen kann und dort extrem abgekühlt wird, weil auch wenn wir am Tag 30 Grad haben, haben wir nachts vielleicht 10 oder vielleicht, wenn es hochkommt, mal 13 oder 14 Grad. Und das befähigt das Haus dazu, am nächsten Tag genügend kaltes Wasser zu haben, um die Innenräume zu kühlen. Wieder. Also es ist ein System, was sich gegenseitig unterstützt und eine angenehme Begleiterscheinung ist, wenn man mal eine Party macht im Sommer und man sitzt immer noch mit T-Shirt und kurzer Hose und seinen Freunden beim Kasten Bier oben auf der freien Dachterrasse, wird es doch ab 10 Uhr doch kühl. Dann hat man eine geheizte Dachterrasse, also mit der dunklen Sonne. Das ist ja wie Sonnenstrahlen, aber es ist ja nicht hell, sondern es ist nur die Wärmestrahlung, die ultraviolette Strahlung. Und dann ist die ganze 50 Quadratmeter Dachterrasse die ganze Nacht lang geheizt. Die gleiche Hardware nimmt man natürlich für das Abschmelzen des Daches, für den umgekehrten Wärmetausch. Das ist multifunktional sozusagen und führt unterm Strich gesehen zu sehr viel höheren Energiegewinnen, weil wir ja bis zu doppelt so viel Strom haben und gleichzeitig noch die Wärme dazu. Und ja, hätte man das nicht, würde das ganz verloren gehen.
Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich auch mal zur Gretchenfrage, die mich, aber auch alle Hörerinnen und Hörer bestimmt jetzt umtreibt. Wie groß ist der aktuelle Prototyp, den man sehen kann, und was kostet der?
Also die Größe des Prototyps ist gemessen an der durchschnittlichen Wohnungsgröße in Deutschland, die 64 Quadratmeter beträgt. Wir haben 66 Quadratmeter Wohnfläche und sind damit mit dieser Ausstattung auch komplett autark. Also wir brauchen von außen keine Energie. Auch jetzt in den Tagen, wo es auch nicht jeden Tag sonnig war, hatten wir immer gewärmte Innenräume. Jetzt ist es ein bisschen knapp, sagen wir mal, für das Auto auch noch aufzuladen. Das muss ich zugeben. Im November hatten wir noch genügend Sonne, aber jetzt im Dezember waren schon Tage dabei, wenn ich dann mit dem voll elektrischen Auto kam, dann habe ich auch schon mal darauf verzichtet, die Batterie noch weiter zu belasten, weil es sonst eng geworden wäre. Aber immerhin, man könnte ja auch sagen, man will 80% autark sein und tut in diesen extremen Tagen dann 20% aus dem Netz nehmen. Das geht natürlich auch. Die Frage war ja nach dem Preis.
Ja.
Wenn ich jetzt die reine Baukonstruktion sehe und wenn ich vergleichen will, kann ich ja nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen, sondern da müsste ich sagen, wenn ich ein herkömmliches, handelsübliches Fertighaus oder ein konventionell gebautes Haus nehme, dann und vom Preis spreche, dann meine ich ja immer das konstruktive Gebäude. Also Wände, Fenster, Türen, man sagt so schön schlüsselfertig manchmal, obwohl schlüsselfertig nicht so genau definiert ist, was das bedeutet. Aber gehen wir mal so von diesem Begriff aus. Schlüsselfertig würde eine Citybox in dieser Größe, und das sage ich jetzt mal in Quadratmeter, weil dann kann man es am besten einschätzen, noch nicht mal 1100 Euro kosten. Und das sind bei Kosten in München, kosten derzeit Eigentumswohnungen 9.000 pro Quadratmeter Wohnfläche. Die sind auch nicht ausgestattet, sind keine Möbel drin oder so. Und da sieht man schon, dass das schon ein extremer Unterschied ist, der natürlich an der Massenproduktion liegt. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, dass ja so ein Gebäude wie die Citybox ja weitaus mehr ist. Also nicht ein Haus, sagte ich ja am Anfang schon, sondern ein Ökosystem. Und um zum Ökosystem zu werden, braucht es ja die komplette Klimatechnik. Alle Aggregate, auch die, die jetzt für den Strom da sind, also einmal auch für die automatische Steuerung, die Smart Home Technik, aber auch die Möbel, die Ausstattung. Bei den ersten 100 kommt ja auch noch ein Auto dazu, das im Preis mit enthalten ist. Und so kann man dann, sagen wir, grob über den Daumen sagen, dass sich jedes dieser Ausstattungsteile, könnte man sagen, es besteht aus drei Teilen. Ein Teil ist diese konstruktive Art, das komplette Haus zu bauen. Das ist ein Drittel des Wertes. Und ein weiteres Drittel ist die komplette Technik mit allen Aggregaten, mit Solar- und Wärmetauscher und Speicher, Pufferspeicher.
Die 1100 Euro pro Quadratmeter, ist da auch schon die Technik mit drin?
Nein. Das ist okay. Das Gebäude so verglichen mit einem handelsüblichen Fertighaus, sagen wir. Ja. Also ein schlüsselfertiges Haus. Das hat ja auch keine Solarzellen, Tankstelle fürs Gebäude, fürs Auto und so weiter. Das ist ein anderes Drittel.
Okay, also auch 1100 Euro dann quasi. Also wären wir bei 2,2 ungefähr. Was kommt da noch drauf?
Und dann ist das die komplette Ausstattung. Also das heißt, die Böden, die ganzen Möbel, multifunktionalen Möbel, die Lampen, Elektrik, Gartenmöbel und Geländer und was alles zum Gebäude gehört. Und gehen wir jetzt mal von den Quadratmeterzahlen auf Summen, damit sich das dass man das sich noch besser vorstellen kann, dann sind das ja in der Größe das Gebäude etwa knapp 70.000, also 69.000. Und das mal drei ergibt ein bisschen mehr als 200.000 netto, muss man sagen. Also da käme noch die Mehrwertsteuer, müsste man da drauf rechnen. Aber wenn es ein Gewerbe ist, was da drin entstehen soll, dann ist das ja ein durchlaufender Posten. Also dann hat man ungefähr diesen Wert von 200 bis 210.000 für das gesamte Gebäude. Aber voll ausgestattet mit allen Sachen, inklusive Auto und inklusive Tankstelle und was man sonst alles zu einem Haus nicht dazu zählt. Auch Tesla-Speicher als Stromspeicher, Pufferspeicher für die Wärme. Ja, alles, was man braucht. Das heißt, wenn man so ein Haus hat, braucht man nichts mehr. Da hat man alles. Man muss nichts mehr einkaufen. Man kann reingehen und losleben.
Ja, Sie haben davon gesprochen, also das so ein bisschen der Konjunktiv, wenn 100 Häuser quasi dann zusammenkommen, können Sie nach Skalen produzieren, Skalenproduktion anstreben. Wie sieht da Ihre Vorgehensweise aus? Haben Sie da Vertriebspartner? Bis jetzt ist es ja, es würde mich interessieren, wie bringt man so ein Haus auf den Markt? Geht man da an Musterhaushersteller und sieht zu, dass eine Citybox da auch steht? Wie kommt man an den Endkunden? Wie kommt man an den Gewerbekunden? Was ist Ihr Vertriebskonzept?
Also wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, das Institut für Nachhaltigkeit. Und wir haben ein ganz anderes Konzept, wie wir unsere Firma aufbauen wollen. Das soll eine virtuelle Firma werden. Das ist nicht so wie in den Hierarchien, wie man sonst von Firmen kennt, dass alles zentral an einem Ort sitzt mit vielen Abteilungen und einer Führungshierarchie da drin, sondern das sind sowohl die Fertigungseinheiten wie auch die Planungseinheiten und auch die Montageeinheiten sind temporäre Firmenbereiche, die nach Notwendigkeit dazu geschaltet werden. Und das ist letztendlich die Gewähr dafür, dass man so günstig die Sachen auch anbieten kann. Weil wir haben das Haus ja in Memmingen gebaut. Also wir wissen ja genau, was es an Geld verschlungen hat. Und es hat uns über 500.000 gekostet. Ja, das ist nämlich das, wenn man es einzeln baut. Aber wir wollen halt auf diesen Wunsch Preis auch von sagen wir maximal 210.000 hin. Und dafür muss man das so machen, dass man möglichst wenig Manpower hat und möglichst wenig Provisionen und so weiter herausgeben kann. Deshalb auch der Vertrieb wird nicht über normale Vertriebler laufen, sondern wir werden, und das haben wir ja schon anlaufen lassen, das Konzept bekannt machen und über unsere das Fußmenü in unserer Webseite gibt es ein Kontaktformular und da haben wir bis heute schon weit über 50 Leute, die uns angeschrieben haben, sie wollen konkret eine Citybox haben. Wir sammeln diese Anfragen und wenn wir ungefähr so 300 bis 500 Leute haben, die das konkret gesagt haben, da gehen wir davon aus, dass da mindestens 100 zusammenkommen, die tatsächlich dann auch bestellen. Und die werden wir dann bauen mit unseren Partnern zusammen. Wir haben unterschiedliche Partnerfirmen und mit unterschiedlichen Stärken und auch Montagetruppen. Und wir könnten im Prinzip, wenn heute jemand kämen wird, sagen, hier, ich bestelle sofort und verbindlich 100 Gebäude für eine Siedlung, dann könnten wir auch heute sozusagen schon beginnen. Die Struktur steht, aber wir wollen es ja nicht überstürzen, sondern wir haben das Gebäude ja vor ungefähr einem anderthalben Jahr fertiggestellt, haben es dann ein ganzes Jahr in einem Feldversuch laufen lassen, damit wir, als wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, auch wirklich von dem Bescheid wissen, worüber wir reden. Weil ich habe die Feststellung gemacht, obwohl ich auch schon vor 5 Jahren ein Buch geschrieben habe darüber und hatte in der Öffentlichkeit immer wieder Anfeindungen, dass das, was ich erzähle, gar nicht stimmen könnte, weil ein Haus kann nicht autark sein und was weiß ich, was man mir alles gesagt hat. Und deshalb war es für mich natürlich selbstverständlich, zuerst mal ein Jahr lang Daten zu sammeln, um dann auf Grundlage dieser Daten in die Öffentlichkeit zu gehen. Und heute macht mir keiner was vor. Und das sieht man letztendlich auch an der Nachfrage in so sozialen Medien wie LinkedIn, wo wir erst Mitte November letzten Jahres einen Account eröffnet haben. Also der ist jetzt gerade mal gut einen Monat alt. Und mit wie viel haben wir jetzt? Ich weiß gar nicht aktuell, aber über 12.000 Follower oder und dann jeden Monat an die 300.000 bis 400.000 Leser mit den verschiedenen Beiträgen. Ich habe vor 6 Tagen einen Post reingebracht, habe ich heute Morgen nachgeschaut, der hat schon 113.000 Ansichten. Also ein einzelner Post, ein Thema, ein Text, da sieht man, dass diese Themen ankommen. Es sind nicht immer Befürworter dabei. Ich habe da auch Leute, die nach wie vor glauben, dass das alles nicht sein kann. Aber jeden Kritiker lade ich ein, nach Memmingen zu kommen. Man kann das dort alles sehr schnell erkennen, dass alles der Wahrheit entspricht. Und jeder, der einmal in Memmingen war, spricht am Ende auch die Befürworter anders und fühlt anders darüber als vorher. Mhm.
Herr Hampel, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich wünsche Ihnen einen guten Einstand ins Jahr 2021. Auch dieses Jahr gilt noch irgendwo, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und wir werden es im Auge haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Ich bin sicher, dass 2021 das große Citybox-Jahr werden wird.
Das war die Fabrik für immer mit Manfred Josef Hampel und unserer ersten Episode rund um nachhaltiges Bauen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne, leitet sie weiter an Freunde und Bekannte, gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, gerne natürlich 5 Sterne. Für weitere Themenvorschläge, Gastvorschläge, Anmerkungen, Rückfragen, schreibt uns gerne eine Mail an info@fabrikfuerimmer.com oder wahlweise mir eine Direktnachricht bei LinkedIn. Frank Schlieder ist mein Name. In der nächsten Episode geht es um Verantwortungseigentum. Zu Gast sind diesmal, und da habe ich mich sehr drauf gefreut und wir haben lange auf den Termin gewartet, Tim Schumacher und Armin Steuernagel von der Purpose Stiftung. Armin kümmert sich darum, Firmen in ein Verantwortungseigentum zu bringen. Quasi die Gesellschafter enteignen sich selber und geben ihre Anteile der Firma zugunsten einer nachhaltigeren Unternehmensführung. Und Tim Schumacher als einer der Inhaber von Ecosia zusammen mit Christian Kroll ist eben diesen Prozess durchlaufen vor 2 Jahren. Und darüber reden wir in einem sehr, sehr spannenden, sehr kurzweiligen Gespräch, das in der nächsten Episode der Fabrik für immer. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik.